So, herzlich willkommen zur 73. HDVDL-Podcast-Episode, heute präsentiert von Thibaut. Wie letztes Mal schon, Thibaut Body Man's Wear aus der Schweiz, von zwei Jungs von mir. Mega gute Unterwäsche, T-Shirt und so weiter und so fort aus Bambusfasern. Beste Qualität, mega angenehm. Auf jeden Fall checkt ab. Ich tue alles verlinken in der Beschreibung. Auf jeden Fall jetzt herzlich willkommen zum Podcast. Wie gesagt, Nummer 73. Heute mit drei Gästen. Ich freue mich mega. Zwei Janik und ein Nico da. Herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die
Einladung.
Wir starten wie immer mit einer Frage vom letzten Gast. Und ihm seine Frage an euch war, was ist das, was ihr an die nächste Generation weitergeben würdet?
Ich glaube, etwas, wo wir auch dafür stehen, Nachhaltigkeit. Also, wir verkaufen etwas, was nachhaltig ist. Und ich habe das Gefühl, wenn ich etwas weitergeben könnte, der Gedanke daran, dass es nur eine Welt gibt und dass man da ein bisschen mehr drauf schauen muss.
Cool. Die anderen zwei?
Ja, ich glaube, dass vor allem der ganze Prozess berücksichtigt wird. Es ist nicht nur das, was man konsumiert, sondern eigentlich alles, was man dazu beitragen, damit man eigentlich etwas konsumieren kann, woher kommt, wie ist die Wertschöpfungskette und was alles dahinter steht. Das so zu verstehen, dort möglichst darauf zu schauen, dass wir ressourcenschonend sind.
Cool.
Ja, und ich würde sagen, in dieser Hinsicht auch, dass es immer Alternativen gibt. Dass man Sachen nicht immer so machen muss, wie sie schon immer gemacht worden sind, sondern dass man gleiche Sachen, wie zum Beispiel bei uns Lachs, kann besser machen, nachhaltiger gestalten, wenn man einfach ein bisschen sich Gedanken dazu macht und ein bisschen Inspiration findet.
Cool. Mega schön. Man kann schon aufhören eigentlich. Nein, cool. Nein, mega, mega wichtige Werte natürlich, wo man da, ich glaube, wo immer relevanter werden in unserem Zeitalter, dass man da auch die kommenden Generationen entsprechend sensibilisieren darauf. So, also, ihr habt es schon ein bisschen angetönt, Lachs haben wir schon gehört, vom Janik Eis. Erzähl mal, was habt ihr für ein Projekt? Wieso sind ihr überhaupt da? Was ist so ein bisschen das, wo ihr am Laufen habt?
Das Projekt, das wir haben, ist nachhaltiger Lachsverkauf, also nachhaltiger Rauchlachsverkauf. Und wie der Janik Eis schon gesagt hat, wir haben es ganz einfach anders angegangen. Also wir sind es anders angegangen. Wir haben selber keine Räucherei, wir haben selber keine Fischzucht. Aber wir haben gemerkt, dass genau die Fischzuchter das vielleicht ein bisschen anders machen oder die Räucherei und haben eine Verkaufsplattform aufgebaut, wo wir unsere nachhaltigen Lachs darauf verkaufen.
Voll. Wir haben vorher schon darüber geredet, im Vorgespräch, wie der Name zustande gekommen ist. Erzähl mal schnell, wie sind wir auf Rennlachs gekommen?
Ja, Rennlachs ist eigentlich zustande gekommen, weil ich habe jemanden datet und die hat eine gute Idee gehabt. Wir haben uns monatelang den Kopf zerbrochen. Und dann auf einmal beim Essen sagt sie, ja, Rhein, das heisst doch Renn und Lachs heisst doch Lachs. Lachs heisst Lachs auf Dänisch. Das klingt doch super geil. Und dann habe ich ihm Janik 2 geschrieben, Laubi, und gesagt, endlich haben wir unseren Namen, let's go.
Und bis heute Anti-Emanzol, ne? Namensrecht. Mega cool. Nein, hey, jetzt nehmen wir uns ein bisschen mit. Eben, Lachs, ein Produkt, das jetzt vielleicht nicht alltäglich ist, wo jetzt nicht jeder würde auf die Idee kommen, etwas in diese Richtung zu machen. Was war so der Auslöser gewesen, dass ihr gesagt habt, hey, wir wollen etwas in diese Richtung machen?
Ja, also wir tun uns mehr gerne mit Essen auseinandersetzen. Nico und ich haben Tattelfachschule gemacht. Wir gehen gerne auswärts. Wir schauen auch viele Dokumentationen oder Berichte über nachhaltige Esswaren. Mhm. Und wir haben einen guten Kollegen, den vierten Mitgründer, auch Janik, der in Miami wohnt. Und der arbeitet in der Lachsindustrie. Und dann hat er gesagt, hey, es wäre doch eine mega tolle Idee, wenn wir dort aus dem Lachs ein Produkt machen würden, das es nur in der Schweiz gibt. Und dann haben wir mal unsere Köpfe zusammengestreckt und sind darauf gekommen, ja klar, dass wir das irgendwie mal ein bisschen hinterfragen. Schauen mal, was wir anders machen können. Und haben wir auch verschiedene Variationen kreieren und einfach gedacht, eben, es geht genau um den Gedanken, genau wie bei der Nachhaltigkeit, dass du dich mal ein bisschen fragst, was könntest du anders machen als Status quo. Mhm. Und uns geht nicht nur darum, dass wir den Leuten hervorragenden Lachs können liefern, sondern wir wollen auch sehr transparent aufzeigen, was das Produkt für einen Weg hinter sich hat und an was man alles muss denken. Und auch, eben, es ist nicht nur der Geschmack vom Lachs und die Qualität, die entscheidend ist, sondern in dem Sinne das Ganze drumherum. Mhm. Und dass sich Leute auch mit dem auseinandersetzen, was eigentlich heisst, wenn du so etwas konsumierst, was heisst das für die Umwelt, was heisst das für die Wirtschaft, was heisst das für die ganze Wertschöpfungskette. Mhm. Das ist eigentlich wirklich auch so unser Antrieb, können da Transparenz reinzubringen.
Es ist schon mega spannend, es gibt ja auf Netflix die ein oder andere Dokumentation, die sicher auch so ein bisschen ein Echo ausgelöst haben. Was ist so ein bisschen das, du hast jetzt vorher gesagt, ihr wollt euch abheben vom Status quo, beziehungsweise ihr wollt da gewisse Sachen entsprechend optimieren. Was ist das, wo ihr sagt, das stört uns momentan so ein bisschen an dieser Industrie vielleicht?
Ich glaube, die Intransparenz. Mhm. Also wir werden, wie du vorher gesagt hast, auf Netflix Seaspiracy. Mhm. Und viele Leute sagen auch, ja, aber ist euer Lachs dann wirklich nachhaltig? Und ja, weil wir so transparent wollen sein wie nur möglich. Und ich habe das Gefühl, was uns stört, ist, man versteht, also man kommt mega schlecht raus. Was heisst eigentlich nachhaltiger Lachs? Mhm. Wieso ist euer Lachs nachhaltig? Und weil wir genau bei allen anderen, die im Migros und im Coop kannst kaufen, merkst du halt einfach, ja, sie sagen MSC, ASC-Labeling und so weiter und so fort. Aber was bedeutet das überhaupt? Also so ein Label drauf heisst ja eben, also, wie wir alle wissen von Seaspiracy, bedeutet einfach nichts. Und ich glaube, das ist das, was uns treibt und was uns aber auch stört in dieser ganzen Industrie, wie schlimm das es eigentlich ist, oder?
Das ist mega ein spannendes Thema. Allgemein, ich glaube, so ein bisschen Food-Industrie etc. Es gibt so viele Sachen, wo wir halt einfach nicht auf dem Schirm haben, oder? Und es muss ja immer möglichst günstig sein, die Qualität sollte aber gut sein. Von dem her gesehen, ich glaube, es ist nicht ganz eine einfache Sache, beziehungsweise ist eine Gratwanderung schlussendlich.
Ja.
Genau. Voll. Was erzählt ihr mal so ein bisschen? Das Projekt, eben, ihr seid auf die Idee gekommen, habt das entsprechend euch dann, ich nehme an, ihr habt da so ein bisschen Brainstorming gemacht, habt euch ein Businessmodell ausgedacht. Wie ist es denn zu dem Ganzen gekommen? Oder nicht? Nicht so, Freestyle.
Ja, eher Freestyle gewesen. Also wir haben eigentlich einmal in der Küche gestanden, haben den Labi angeschaut und gedacht, hey, ich habe eine geile Idee, komm, wir verkaufen irgendwie Wein. Machen wir einen Onlinehandel mit Wein. Und einen Tag später hat er gesagt, hey, mir hat jemand geschrieben, der im Lachsgeschäft arbeitet, machen wir doch etwas mit Lachs. Und dann haben wir, eigentlich haben wir zuerst mal von unseren deutschen Kollegen sozusagen, die haben genau das Gleiche in Deutschland gemacht, haben wir dort mal Lachs bestellt. Und ich meinte, boah, das ist eine richtig, richtig gute Qualität, mega fein. Und dann haben wir mal selber angefangen. Ja. Das ist so ein bisschen auf das rausgekommen.
Ja, also ich glaube, wir sind da wirklich ein bisschen freestyle-mässig reingegangen. Also, wir haben mal selber von Lachs bestellt, von dieser Lachszucht in Dänemark. Und haben dann einfach ausprobieren. Wir haben einfach gedacht, okay, was kannst du im Laden haben? Und was wollen wir aber machen, wo einfach mal anders wäre? Und dann haben wir wirklich verschiedene Rezepte gehabt und einfach mal mit verschiedenen Sachen ausprobieren. Wir haben dann mit unserem Räucherer mal ein Treffen abgemacht und haben verschiedene Zutaten einfach von Lachs angefangen und nachher haben wir geschaut, wie es schmeckt und haben nachher mit Kollegen, Familie, aber auch vor allem Leute aus der Industrie, sprich mit Köchen oder mit Leuten, die irgendwie viel mit Lebensmitteln zu tun haben, Tastings gemacht. Und da hat sich dann eigentlich herausgestellt, so, dass wir sicher einen normalen haben, was wirklich eigentlich den vollen Geschmack vom Lachs hast, aber dann auch mal etwas wagen. Mhm. Und ich glaube, das ist
aber jetzt haben wir eigentlich einen Riesensprung gemacht. Ihr habt ja sehr wahrscheinlich, sind irgendwo mal zusammengehockt, ihr seid ja jetzt mittlerweile das Vierte, und haben euch ja da ein bisschen Gedanken müssen machen. Und dann haben wir ja müssen jetzt erstmal herausfinden, wer ist überhaupt unser Produzent. Ich nehme an, den ganzen Prozess und so, das ist ja etwas, was sehr langwierig war, beziehungsweise auch nicht ganz einfach war, je nachdem, den Qualitätsstandard zu finden, den ihr euch vorstellt.
Ja, mega lang. Also, ich meine, wir sind jetzt. Also, ich glaube, der Laub und ich sind, glaube ich, über ein Jahr jetzt dran.
Mhm.
Ja, eben, man probiert dann einen Produzent finden, der das räuchert. Mit dem Versand das auch noch herzubringen, das ist ewig gegangen. Und man, eben, mit dem Räucherer allein, ich glaube, mit ihm habe ich mehr geredet als mit meiner Familie im letzten Jahr. bist halt immer am Telefonieren und dort Variationen am Überlegen, Leute schon mal und sagst, ja, und ist rausgekommen? Nein, ist nicht gut rausgekommen, müssen wir anders überlegen. Gut, kommen wir wieder auf Einfelder zurück. Ja, aber von ihm haben wir auch mega Support bekommen. Das ist auch mega cool gewesen, übrigens. Also, der hat uns, wir haben ihn gefunden, wir sind relativ schnell auf die Räucherei gekommen, weil das ist natürlich vom Import nachher direkt zu ihm. Und der ist ein relativ wichtiger Punkt bei uns in der Wertschöpfungskette. Und er hat uns von Anfang an recht cool gefunden, weil wir es eben ein bisschen anders angehen. Und er hat uns recht cool gefunden. So ein bisschen, er hat immer gesagt, hey, ja, passt aber auf das. Und wir sind natürlich blind genau in den Fehler reingelaufen. Klassisch.
Zum Beispiel?
Verpackungen. Er hat immer gesagt, hey, ja, Verpackung, passt einfach auf, dass es nicht schwer wird. Und wir haben, ja, schlussendlich war unsere erste Verpackung, glaube ich, irgendwie 5 Kilo gewesen. Dann haben wir gemerkt, gut, so können wir nichts verschicken, das bringt nichts. Und dann haben wir die halt müssen abspecken und ja, das war so ein bisschen das Learning mit ihm. Und dann war er auch super lieb, wir sind zu ihm gegangen und er hat die Packung auseinander und gesagt, genau an dem werden wir scheitern, das ist schwer. Und ich so, nein, das bringt schon her und so und das geht. Und dann, ja, heimgekommen, auf die Waage gestellt, 5 Kilo und gut, haben wir müssen umdenken.
Aber wie ist zu dieser Vierer-Konstellation gekommen? Überhaupt? Ich weiß, wir gumpen jetzt das ein bisschen, aber einfach, dass wir so ein einen roten Faden hineinbekommen und dass wir so ein wissen, hey, was ist überhaupt Motivation gewesen, wie ist die Konstellation zustande gekommen? Ja.
Also wie gesagt, mit Nico bin ich zusammen an der Tattelwachschule und wir waren jetzt auch schon seit 4 Jahren wieder in Zürich und wir haben immer gesagt, neben dem Arbeiten bei der Bank, dass wir eigentlich noch gerne etwas würden irgendwie machen, wo ein bisschen mehr wieder in die Richtung zurückgeht, wo wir eigentlich studiert haben. Und der Janik Nummer 3, eben der Mann Miami und Janik 1 und ich sind mit ihm aufgewachsen in Luzern und mit ihm tauschen wir uns immer wieder aus. Also wir haben auch schon besucht, wir telefonieren regelmäßig, schreiben immer wieder und er hat auch den Antrieb, irgendwie etwas anderes zu machen, etwas vielleicht Neues zu kreieren. Und eben das war die Anfangsidee mal gewesen, mit dem Räuchern und das haben wir einfach mal ausprobiert. Aber ja, wir denken, ja, ein bisschen Lachs verkaufen ist relativ easy und geht zack, zack. Aber wenn du wirklich mal so ein Projekt anfährst, merkst du eigentlich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und mit dem Janik Eis, der auch in Zürich wohnt, sind wir auch immer im Austausch. Wir haben auch privat die ganze Zeit zusammen zu tun. Und da haben wir gesagt, hey, machen wir doch zu viert etwas, eben, weil auch der andere Janik halt Miami ist und dort vor allem auch uns sehr geholfen hat mit dem Kontakt und gesagt, wie man Sachen muss angehen muss. Aber natürlich physisch da fehlt. Und wir haben auch gemerkt, es gibt so viele Eckpunkte, wo man vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragen muss. Und gerade mit Nico, wo wir auch zusammen wohnen und das Gleiche studiert haben, wo die eigentlich eins zukommt und einfach Sachen komplett anders sehen. Das ist eigentlich mega bereichernd. Und ich glaube, so haben wir jetzt so ein bisschen die Konstellation können schaffen, um das dann von der Idee, also nach all den Tastings, im Sommer einfach wirklich in die Realität umsetzen.
Aber schwer ist jetzt, dass in dieser Vierer-Konstellation, dass ihr immer einen Konsens findet irgendwie?
Es geht eigentlich noch recht gut momentan, finde ich. Also, wir haben so ein bisschen aufgeteilt. Am Anfang hat man viel über das Gleiche geredet und es war nicht so effizient gewesen. Und irgendwann haben wir gemerkt, gut, Effizienz leidet das ein bisschen. Aber ich glaube genau aus dem Grund, vor allem, weil wir auch, wie soll ich sagen, über den Janik eins reingenommen haben, wo man nicht zusammen wohnt. Weil der Janik 2 mit ihm zusammen wohnen, da redest du halt nur noch drüber und irgendwie bist du völlig im Tunnel rein. Und das ist nicht gut gewesen, dass wir jemanden dazu genommen haben. Und ich glaube, so deine Frage zu beantworten, am Anfang nicht so effizient, weil du halt alle das gleiche Wand machen, über das gleiche Räder und so weiter. Ja, aber ich glaube, langsam kommen wir so ein bisschen auf den Konsens, dass wir das ein bisschen schneller vorantreiben, glaube ich.
Ja, ich denke es auch. Also es braucht einfach ein bisschen Zeit, bis man findet, okay, wer macht was, wer ist am besten, in welchem Bereich. Und am Anfang macht man alles als Dritte oder als Vierte. Und nützt eigentlich die Möglichkeit nicht aus, dass man 4 Leute hätten, die parallel an Sachen arbeiten und man nachher 4-mal schneller sein sollte. Aber ich glaube, das ist auch gut, weil am Anfang ist viel kreative Arbeit dabei gewesen. Aber Namen haben wir vorher schon besprochen, Logo, die ganze Marketingrichtung, Design, all die Sachen, wo Kreativität braucht. Und dort wäre es ein Fehler, wenn man nur jemanden hätte, der das entscheidet. Und darum war es super gewesen, dort das dritte, das vierte so brainstormen und Ideen zu sammeln, alle verschiedenen Richtungen eigentlich da ein bisschen auszuprobieren. Und darum war die Phase eigentlich super gewesen, dass wir dort alle gleichzeitig daran arbeiten können. Aber jetzt später, wo es halt wirklich darum geht, Sachen zu erledigen, Sachen müssen gemacht werden, macht es Sinn, dass man ein bisschen Aufgaben aufteilt, oder? Und jeder kann ein bisschen eine eigene Richtung gehen und dort das selber entscheiden, damit wir einfach schneller vorwärts machen können. Sonst können wir nie irgendwie weiter.
Aber wie muss man sich so ein bisschen eure Zusammenarbeit vorstellen? Ist es so ein bisschen in Richtung, dass ihr euch regelmäßig trefft oder Zoom-Meetings macht? Oder eben, wie du jetzt gesagt hast, dass ihr selbstständig entscheidet und dann vielleicht, keine Ahnung, euch irgendwann mal updatet? Oder wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen?
Ja, also wir treffen uns einmal in der Woche einfach nur für Renlax, nur für, um das Zeug zu besprechen. Aber dadurch, dass wir sonst einfach gute Freunde sind, sehen wir uns auch immer wieder unabhängig von dem. Und das ist halt auch mega hilfreich, dass wir uns austauschen können, wenn wir im Ausgang sind oder wenn wir mal kurz Nacht essen. Und auch so eigentlich immer ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge bleiben. Aber ja, auf jeden Fall braucht es auch ein bisschen effizientere Arbeitszeiten und darum treffen wir uns einmal in der Woche, wo wir einfach probieren, so effizient wie möglich unsere Punkte abzuarbeiten und Zeug auszutauschen und zu besprechen und auch vor allem entscheiden, was machen wir jetzt in der nächsten Woche. Mhm. Wer macht was? Ja.
Ich glaube, vor allem das wöchentliche Meeting ist gut. Also, weil wir, sagen wir mal, wenn wir eine Idee haben, irgendwie zum Beispiel Janik Reis war in Uruguay und hatte eine neue Idee gehabt mit Blättchen. Also so Rennlachs-Schneideblättchen zu machen und schickt das. So wie so mit der einen schon an der Schneidmaschine hockt und das vorbereitet. Was mega cool ist. Ja. Und das Meeting unter der Woche ist dann halt eben wirklich so gut, weil du kannst deine Ideen sagen, hast gewisse Sachen, entscheidest halt auf dem Weg und sagst, gut, jetzt habe ich halt da nochmal das gemacht, eh Geld ausgegeben oder mit dem irgendwie über etwas geredet, wo man eine Partnerschaft könnte machen. Aber das wirkliche Meeting ist cool, weil du deine Gedanken kannst austauschen und so ein bisschen die anderen Ansichten ein bisschen reinziehst.
Ich habe auch Jungs, die machen, glaube ich, in einer Vier-Konstellation irgendetwas. Und ich rede manchmal mit denen und so. Und dann gibt es ja manchmal so ein bisschen die Dynamik, das ist ja auch normal, dass dann manchmal vielleicht der eine oder andere nicht so mitzieht, wie man vielleicht sich das vorstellt. Also ich will da niemandem etwas unterstellen oder so. Aber habt ihr das jetzt auch schon erlebt? Wir sind ja eigentlich noch relativ jung und arbeiten ja noch nicht so lange an diesem Projekt zusammen und so. Aber gibt es auch so Phasen, wo es dann halt so ein bisschen in den Gruppen innen dann manchmal Leute gibt, oder vielleicht mal Meinungen gibt, wo es heisst, so, hey, jetzt gib ein bisschen Gas und so. Oder wie ist das so ein bisschen bei euch? Ich hatte jetzt da nicht irgendwie böses Blut oder so. Aber ich finde es schon mega interessant, halt also die Gruppendynamiken und so. Und ich glaube auch für die Leute, die den Podcast hören, die zum Teil auch Unternehmer sind und so, ich glaube, die wissen absolut, von was ich rede.
Also absolut, das gibt es. Und wir haben am Anfang vom Projekt gesagt, schau, wir sind Freunde und es ist ein Projekt, wo wir einfach Spass daran haben. Es war nie wichtig, dass wir von Tag 1 an gerade voll durchstarten und irgendwie das Gefühl haben, hey, in einem halben Jahr haben wir da ein AG und können schon in der ganzen Schweiz irgendwie Verteiler aufmachen. Und wir haben immer gesagt, es soll ein Projekt sein, wo wir lernen, weil wir haben nie selbstständig vorher etwas gemacht und etwas effektiv verkauft. Und das machen wir jetzt zum ersten Mal. Ich glaube, das ist für alle das grösste Learning. Und für das, dass wir eigentlich uns schon wirklich an Jahren kennen, ist es einfach mega wichtig, dass wir immer sagen, hey, es darf einfach nicht irgendwie so weit kommen, dass am Schluss irgendeine Freundschaft wieder auf dem Spiel steht, weil dann alle von uns gesagt, weil dann müssen wir irgendwie einfach aufhören. Weil es ist ein Projekt, das soll Spass machen, das soll bereichern, dass wir auch zusammen etwas erleben und einander können auch unterstützen, damit wir irgendwie ja, zusammen etwas auf die Beine stellen. Und das ist so das Gefühl, geht auch etwas zu erreichen. Aber absolut, ich meine, das Projekt gibt es jetzt seit knapp einem Jahr. Den ersten Lachs haben wir im November verkauft. Aber es hat absolut schon Spannungen gegeben. Ich meine, auch mit Nico, wo ich schon seit 7 Jahren zusammen wohne. Und da merkst du schon, dass es zum Teil Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber ich glaube, das Wichtigste, was wir auch gelernt haben, ist, dass man einfach dann darüber redet und sagt, hey, look, ich finde das nicht so cool oder ich sehe das anders. Und wir haben das auch regelmässig. Oder dass ich mich mal mit dem Janik 1 oder mit dem Janik 3 noch austausche und sie frage, ob sie das gleich sehen. Aber ja, dort haben wir einfach effektiv gesagt, dass wir uns konstant austauschen, einfach ehrlich zueinander sind. Und einfach einmal sagen, hey, wo sind die Grenzen? Oder auch sagen, hey, ich hätte das und das von dir erwartet. Und mit dem fahren wir eigentlich bis jetzt relativ gut.
Es ist cool, wenn ihr das so könnt haben. Aber ich glaube, es ist mega schwierig, auch eben in eurer Konstellation, wenn ihr noch zusammen wohnt und so, das so irgendwie so können zu trennen. Aber mega Respekt auf jeden Fall. Cool. Als ihr euch entschieden habt, das ganze Projekt zu machen, habt ihr auch so ein bisschen eine Marktanalyse machen und schauen, hey, ist die Nachfrage überhaupt rum? Auch da nicht so. Nicht, habt ihr nicht irgendwie so, aber also jetzt mal schnell, habt ihr nie irgendwie euch Gedanken gemacht, so, wenn wir jetzt da voll die Power reingeben in das Ganze? Ich weiss jetzt nicht, was eure Ziele oder Visionen sind und so. Aber habt ihr euch nicht ein bisschen Gedanken gemacht, ist der Markt überhaupt um im Sinn von, macht das überhaupt Sinn oder nicht? Ausser, ihr habt ja gesagt, eben der Nachhaltigkeitsaspekt und so sind mega wichtig, das ist alles klar. Aber ich nehme ja an, ihr seid ja auch junge, ehrgeizige, dynamische Leute natürlich, dass ihr dort auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen grösser denkt.
Also Marktanalyse haben wir nie gemacht. Mhm. Das ist offen, das haben wir nie gemacht. Wir haben es gemacht, wie der Janik vorher gesagt hat, weil wir etwas lernen wollen. Das macht uns Spass. Und ich glaube, es kommt aus dem Grund, merken wir immer mehr, wie gross das Potenzial ist. Mhm. Das kommt immer mehr raus. Wieso sehen wir das Potenzial so gross? Und das ist der Punkt, glaube ich. Weil wir haben einfach gemerkt, wir verkaufen es ganz anders. Der Markt ist völlig gesättigt. Mhm. Also es hat wirklich niemand mehr darauf und Räucherlachs gewartet, wie wir ihn jetzt machen. Wir machen es ein bisschen anders. Wir haben Safran drauf, wir haben verschiedene. Einer, der sehr schön aussieht, Alpini, der Nackte. Wir sind ein bisschen anders unterwegs als die Traditionellen. Ich glaube, das ist das, was uns ein bisschen, oder wo wir finden, das unterscheidet uns. Und da sehen wir eine Lücke, wo wir reingehen können und uns ausbreiten in diesem Markt. Plus besonders das mit der Nachhaltigkeit. Und das ist das, was uns am Anfang vielleicht noch nicht so wichtig ist, aber wo wir sehen, okay, da gibt es eine grosse Chance, das sehen die Leute lernen. Und umso mehr man darüber lernt und darüber liest, über Zeitungen, Berichte, SRF-Dokumentationen, was auch immer über den Fisch, da sehen wir immer einen grösseren Weg, wo wir können, oder einen Teil vom Kuchen, den wir können bekommen.
Aha. Ja, das ist mega spannend. Aber wie soll ich sagen? Ich finde es mega schön, dass eure Motivation in dem Fall gar nicht war, hey, dass wir das vielleicht irgendwie mal gross aufziehen können, sondern dass man mal etwas mit dem Aspekt Nachhaltigkeit ins Auge fasst und dann schaut, was aus dem Ganzen sich entwickelt.
Sorry, es ist wirklich, weil ich glaube, wir sind es ein bisschen anders angegangen.
Das ist cool.
Das Coole ist jetzt auch, ja, weitermachen. Wir haben alle gesagt, schaut, in einem Jahr kaufen wir so keinen Porsche. Mhm. Aber jetzt merken wir auch gerade, wir haben so viele andere Sachen, weil die Nachhaltigkeit immer wichtiger ist für alle. Merken wir auch, es gibt auch andere Sachen, die man kann integrieren kann, für einen Online-Shop oder bauen einen zweiten Online-Shop. Oder einfach, dass man das erweitert in dem Sinn. Da sehen wir wahrscheinlich schon ein bisschen Wachstum.
Aber jetzt gibt es irgendwie mittlerweile Ziele, die ihr euch gesetzt habt? Oder sagt ihr einfach, wir schauen jetzt mal, wie sich das Ganze entwickelt? Oder habt ihr schon ein bisschen konkrete Sachen im Kopf?
Also ich glaube, Nico, du kannst am meisten darüber reden. Du hast mir auf jeden Fall jetzt ein Modell aufgestellt, oder, wo wir, oder mit Erwartungen, finanzielle Erwartungen auch, die wir haben an die nächsten 2-3 Jahre. Also es ist nicht so, dass wir jetzt einfach in den Tag hineinleben und schauen, was passiert, sondern wir haben da auf jeden Fall Ziele und Pläne und müssen das auch haben, oder, damit wir herausfinden, ob das überhaupt klappt oder nicht. Und wenn wir jetzt auch Partnerschaften eingehen, müssen wir dort ein bisschen Zahlen haben und ein bisschen Ideen auch. Also auf jeden Fall haben wir da uns Ziel gesetzt und die wollen wir auch erreichen.
Ich glaube, ich kann jetzt auch von mir reden. Ich finde allgemein, es ist immer wichtig, dass man so wie Ziel hat, dass man weiss, wieso man es überhaupt macht. Ja. Ich finde es schon cool, weißt, wenn du so eine Phase hast oder so, wo du mal ein bisschen schaust, wie es rauskommt. So. Aber für mich ist es auch mega wichtig, dass ich gewisse Zwischenziele auch habe. Dann weiss ich, auf was ich auch noch arbeite. Und ich glaube auch für euch, also ihr seid ja das Vierte, geben ja alle mega Gas, investieren mega viel Zeit und so. Darum könnte ich mir schon vorstellen, dass das für euch schon auch wichtig könnte sein.
Also ja, wir haben schon Ziel in Zahlen. Mhm. Wir müssen auch, weil wir Partnerschaften haben, oder? Das schon, das haben wir schon. Aber es ist halt schwierig, wie soll ich sagen, den und den Umsatz wollen wir erreichen, ja klar. Aber ich glaube, die Ziele sind eigentlich von uns einfach viel grösser, wo man nicht einfach so kann in eine Zahl hineinfassen, in einen Umsatzrevenue oder was auch immer, eine Profitabilitätsmarge willst du machen oder willst du erreichen. Weil wir beziehen selber auch keinen Lohn. Für uns ist alles wieder investieren. Mhm. Das ist unser Ziel. Wieso wollen wir alles wieder investieren? Wir wollen alles investieren, weil wir wollen wachsen, weil wir wollen weitere Learnings machen. Mhm. Von dem her, ich glaube, again, das Ziel ist, daraus zu lernen. Mhm. Aber auf dem Weg natürlich keine rote Zahlen müssen schreiben.
Absolut. Ja, es gibt ja eben Ziele, die finanziellen. Es gibt aber auch Ziele, wo vielleicht ein bisschen mehr als nur das Finanzielle sein müssen oder können sie. Ja. Das kann ja, also eben, ich finde allgemeine Nachhaltigkeit dort, also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja. Kannst du Theorie? Ja.
Ich meine, jetzt gerade meine Masterarbeit bin ich am Anfang geschrieben, Preisakzeptanz von nachhaltigen Lebensmitteln. Und dort ist also, ich merke einfach, dass, wie gross ist Preisakzeptanz? Und Preisakzeptanz ist etwas Schwieriges zum herausfinden. Und dort merke ich, dass die Education, also dass wenn du die Leute, unsere Kunden, zeigst, hey, was ist der Unterschied zwischen dem Lachs, den du im Migros kaufst und dem Lachs, den du bei uns bei Renglachs kaufen kannst, dann sind viele eigentlich bereit, einen Aufpreis zu zahlen nachher. Und das ist vielleicht auch das Ziel, dass man auch ein bisschen eben Nachhaltigkeit und dass man den Leuten beibringt, hey, das ist recht wichtig. Mhm.
Was ist für euch so, jetzt haben wir mega viel das Wort Nachhaltigkeit ins Maul genommen, was ist so für euch jetzt nachhaltig? Jetzt spezifisch auf euch als Produkt bezogen.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir dort sehen, dass Nachhaltigkeit eigentlich ein geschlossener Kreislauf ist. Mhm. Es geht eigentlich genau darum, dass wir eben zu unserer Umwelt schauen und nicht irgendwie sagen, hey, das ist zwar der effizienteste Weg, aber er ist verbraucherisch. Mhm. Gerade eben, wenn du auch die Fjorde anschaust, wo eigentlich so die Umwelt so einen grossen Einfluss auf den Fisch hat, aber der Fisch auch auf die Umwelt. Mhm. Und ich glaube, für mega viele Leute ist es nur schwer zu verstehen, weil es halt erst mega im Kommen ist, was eigentlich eine landbasierte Fischzucht heisst. Und wenn mir dann natürlich das aufzeigt, dass das eigentlich ein Kreislauf ist, wo zum Beispiel 98% vom Wasser, das gebraucht wird, repliziert wird, in den Boden abgepumpt wird und wiederverwendet wird. Und durch das eigentlich die Umwelt praktisch keinen Einfluss auf den Fisch hat, aber wir auch sehr wenig Einfluss auf die Umwelt nehmen. Mhm. Dort wollen wir darauf aufzeigen, so, wenn wir als wachsende Weltbevölkerung wenn wir uns in Zukunft können, mit genug Nahrungsmitteln können versorgen können, dann müssen wir auf solche Systeme aufbauen. Und das ist uns mega wichtig. Das geht jetzt nicht nur um einen Lachs, sondern ich glaube, das geht um alle Lebensmittel. Mhm. Und dass man dort einfach auch schonend mit den Sachen umgeht, wo man haben. Und mit dem auch zum Beispiel viel besser kann voraussagen, was können wir zum Beispiel von dieser Lachszucht rausnehmen, beziehungsweise wie viel kann man dort produzieren für wie viele Leute. Mhm. Und ich glaube, dort muss man inzwischen einfach viel mehr darüber nachdenken, okay, was braucht es eigentlich, damit wir den Hunger eigentlich können stillen. Mhm. Weil der wächst und wächst und wächst, aber irgendwo durch ist die Welt einfach begrenzt.
Was habt ihr jetzt mit eurem Background, mit dem, wo ihr ja die Ausbildung, die ihr im Rucksack habt, was ist das, was ihr von dort schon haben können mitnehmen und sagen, hey, in der ganzen Lebensmittelindustrie, vielleicht auch der Umgang und so, das ist das, wo uns vielleicht schon früher aufgefallen ist, wo vielleicht ein No-Go ist oder wo wir jetzt nicht so unterstützen?
Aus der Ausbildung, ich glaube, das Geniessen. Also das ist wirklich so ein bisschen das, was Qualität ausmacht. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, aus der Hotelfachschule habe ich es nicht mega, mega, mega mitgenommen, dass es schwierig ist. Natürlich die Wichtigkeit von nachhaltigen Produkten, das schon. Und wie wichtig das ist, dass man auf die Produkte schaut, Fleischprodukte, die viel Wasser verbrauchen und so weiter. Doch, ja, doch, das schon.
Ich glaube einfach so, vor allem so, wo wir auch geschafft haben in der Industrie, sprich unsere Arbeitserfahrung gemacht haben. Was mich persönlich recht schockiert hat, ist einfach so der Überfluss, den wir da haben. Du siehst immer alles bei uns in den Regalen, top, frisch, die besten Produkte. Aber das, was die Leute nicht sehen, ist, wie viel eigentlich vorgerührt wird. Und das ist eigentlich wirklich mal schockierend, dass wenn du hinter Kulissen siehst, dass so viel Essen einfach vorgerührt wird, was eigentlich nur tiptop wäre. Aber weil wir einfach so strenge Regulationen haben, dass es einfach heisst, ja, wir können das nicht verantworten, nein, es ist leider nur bis dann und dann zum Verkauf und das wird einfach weggeschmissen. Mhm. Und ich finde, da liegt es einfach an uns, mal die Augen aufzumachen, das aufzuzeigen und es ist jetzt an unserer Generation, dort das zu ändern. Wir können nicht nur immer sagen, wir wollen es ändern, aber dann immer nur ein frisches Brötchen haben und sagen, ah, das kann ich nur heute essen, weil morgen ist ja wirklich schon das Brötchen von gestern. Mhm. Und ich glaube, dort geht es uns auch vor allem darum, dass wir den Leuten aufzeigen, hey, schaut, es fährt schon bei der Produktion an, dass wir dort schon möglichst schon mit den Sachen umgehen, damit wir am Schluss wissen, was haben wir auf dem Tisch und das dann auch möglichst können brauchen und möglichst wenig wegzurühren.
Mhm. Hast du jetzt das Gefühl, hat das auch mega viel dann schlussendlich auch mit dem Geld zu tun, im Sinn von, dass man vielleicht einfach in Zukunft auch bereit sollte sein oder muss sein, vielleicht für etwas, was qualitativ halt ein bisschen besser ist, einfach auch entsprechend mehr müssen zu zahlen?
Absolut, weil gerade so die neuen Technologien, die müssen auch unterstützt werden, sprich, es sind vielleicht ein bisschen teurere Varianten in dem Sinne, an so Essen herzukommen. Aber gerade auch wir in der Schweiz, haben wir das Wissen und wir haben auch die Ressourcen, um so etwas können, bewusst zu zahlen. Das ist uns auch wichtig, damit wir zeigen, hey, schau, das ist nicht nur einfach teurer und sagen, das ist bessere Qualität und wegen dem ist der Preis höher, sondern wir zeigen auch absolut auf, wie viel Geld wohin geht. Und ich glaube, ja, also die Leute sind absolut bereit, mehr Geld dafür auszugeben, wenn sie auch wissen, woher das eigentlich kommt, was es heisst, warum sie mehr Geld dafür ausgeben. Und ich glaube, die Leute in der Schweiz interessiert das auch. Und das ist ein Anfang und wir probieren da allen Altersklassen aufzuzeigen, was das heisst. Und das ist auch ein mega Antrieb für uns.
Okay. Das ist eine mega schöne Message. Auf das wollte ich vorher ein bisschen rausgehen. Ich finde, das ist ein mega, mega wichtiger und auch ein mega schöner Punkt, wo, glaube ich, ja, wenn wir da alle ein bisschen etwas entsprechend dafür machen, wird das hoffentlich dann auch in Zukunft einen viel wichtigeren Stellenwert für gewisse oder für die Gesellschaft allgemein haben, weil ich glaube, so wie wir in den letzten Jahren gewirtschaftet hat etc., ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht.
Ja.
Oder? Das ist schon verrückt. Und ich sehe es ja selber auch bei mir. Man schaut immer, dass man möglichst gute Sachen möglichst günstig bekommt, auch wenn man zu Mittagessen und so, ins Resti etc., das ist ja dann auch nicht so, so günstig. Also es ist schon etwas, wo ich jetzt persönlich viel mehr darauf sensibilisiert bin als früher.
Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass es so ein bisschen, was ist man bereit dafür zu zahlen, oder? Ist man bereit dafür zu zahlen, sagen wir 2 Franken mehr auf 100 Gramm zu zahlen? Und ich glaube, das wächst besonders, sage ich es mal, in unserer Generation, weil das Bewusstsein immer grösser wird. Aber das ist sehr ein wichtiger Punkt, wo wir auch sehr lange damit umgekringt haben, ja, können wir mehr verlangen? Wie viel mehr sollen wir verlangen? Und wir sind, glaube ich, wir sind wirklich dann auf den Punkt gekommen, wir können sagen, ja doch, es steckt da viel dahinter. Aber wir sind da minim höher in unserer Preisgestaltung.
Ich glaube allgemein, auch die Leute, wenn man einen Bezug hat zu etwas, oder jetzt in eurem Fall, wenn man euch noch kennt und so, ich glaube, dann weiss man ja, was dahinter steckt, was eure Motivation ist, was eure Gedanken ist dahinter dem Ganzen und tut das auch mega gerne unterstützen. Aber ich wollte jetzt da nicht irgendwie auf Grossverteiler losgehen oder so, aber dort hat man ja manchmal nicht so einen Bezug und man weiss ja nicht genau, was dort alles hinter den Kulissen passiert etc. Von dem her ist das schon nicht ganz, ganz einfach.
Ich glaube, dort ist es aber auch noch etwas Interessantes. Einerseits ist es schwierig. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ein Grossverteiler. Man weiß nicht genau, wer dahinter steckt.
Ja, genau. Bei euch also, die Leute sind immer interessiert, zu wissen, wo kommen die Nahrungsmittel her. Sind auch bereit mitzuzahlen, wenn sie wissen, was genau dahinter steckt. Aber gleichzeitig haben wir, ich glaube, auch jetzt genau in unserer Generation das Problem, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer kleiner wird. Und du sagst jetzt, ja, Leute, die uns kennen, finden es super und kaufen den Lachs und unterstützen es voll, weil sie verstehen, was es ist und sie verstehen, wieso es besser ist und nachhaltiger ist. Aber das ist genau das Problem oder die Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir nachher den Lachs vermarkten an Leute, die wir nicht kennen. Weil ja, wir probieren eben die Leute zu educaten und wir probieren das eigentlich zu übermitteln, aber gleichzeitig, wenn wir irgendein Video aufladen auf Instagram oder wenn wir schauen, was ist die durchschnittliche Retention-Zeit auf unserer Webseite, sind das ein paar Sekunden zum Teil. Und das reicht nicht, zum das Ganze erklären. Und das ist eigentlich so ein bisschen ein Zwiespalt von einerseits ist die Generation bereit, mehr darüber zu lernen, andererseits ist die Aufmerksamkeitsspanne kleiner. Also wie machen wir das überhaupt? Wie können wir das, die Message übermitteln? Was müssen wir mit unserer Webseite machen? Wie können wir das so schnell wie möglich übermitteln an Leute, die nichts sonst darüber wissen? Und das ist mega schwierig.
Das ist ein mega geiler Punkt. Generation Goldfisch. Voll. Wie macht ihr das? Was habt ihr euch da zu Weg gelegt? Habt ihr da schon irgendwie eine Strategie oder so, wo ihr sagt, hey, den und den Weg wollen wir gehen, um eben genau das entsprechend können den Leuten zu vermitteln?
Wir sind immer noch am Ausprobieren und Sachen zu finden. Wir sind jetzt im Moment, zum Beispiel was wir gesehen haben, auf, was wir jetzt gerade heute wieder gesehen haben, auf Instagram, wie Reels extrem gut funktionieren. Einfach so kurze Videos, weil irgendwie etwas muss gezeigt werden, wo die Leute in Band zieht. Und meine Idee oder unsere Idee wäre jetzt, dass wir so die Reels machen können, die Leute klicken drauf, finden es cool. Und wird dann nachher weitergeleitet auf unsere Webseite. Und dort wäre die Idee, dass wir dort mehr darüber sagen, mehr darauf eingehen. Aber auf Instagram können wir ein 2-Minuten-Video aufladen. Das nach 10 Sekunden wird weitergeswiped. Und das geht nicht, dass wir irgendwie die Leute packen am Anfang und hoffen, dass sie nachher mehr interessierter sind und dann irgendwie auf unsere Webseite gehen und dort mehr darüber lesen. Aber es ist ein mega schwieriges Problem und wir haben die Lösung noch nicht.
Aber was ist so ein bisschen eure Hauptzielgruppe im Sinn von, ich kann mir jetzt vorstellen, keine Ahnung, TikTok sind ja dann vielleicht eher noch die Jüngeren, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Wert drauf legen, eben was ich vorhin gesagt habe, was man zum Mittag isst, etc. Was ist so ein bisschen eben die Zielgruppe, wo ich sage, die peilen wir jetzt so ein bisschen an? Weil eben je nachdem ist das ja auch mega entscheidend, welchen Kanal man nutzt, oder?
Also wir sind da vor allem Privatpersonen, also wir haben das am Anfang überlegt, über Gastro und Retail, aber das ist sehr, sehr schwierig, auch wegen dem Preis. Wir sind auf Privatpersonen ausgerichtet, wo wir uns so Personen eigentlich wie dich richten. du bringst das gerade perfekt rein, weil
das ist gut.
Du hast, sagen wir jetzt, kein Kind, du gibst gerne auch Geld aus für etwas, das Qualität gibt, aber natürlich auch für Familien, die auf das schauen. Also, sagen wir, Altersspanne ist relativ unbegrenzt, sicher nicht allzu jung, aber das Privatpersonen, die auf das schauen.
Ja, wenn ich vielleicht noch auf dazu füge, vor allem, ich muss auch sehen, Essen ist heutzutage nicht mehr nur ein Mittel zum Zweck. Es ist ein Lifestyle. Und ich glaube, das können wir auch mehr gut mit dem vermitteln. Ich meine, wäre ich vor 10 Jahren in den Migros gegangen, ich hätte mich doch nie darauf geachtet, woher irgendwie meine Avocado kommt. Und heutzutage reden wir auch in der Freizeit mit so vielen Leuten auch immer drüber. Oder man sagt, hey, look, das und das Rest ist neu aufgegangen. Wer kommt jetzt? Was ist es für eine Küche? Was ist der Hintergrund? Und man merkt einfach, dass das die Leute heutzutage viel mehr interessiert. Weil man schaut mit seinem Körper und man will wissen, was man isst, woher kommt es. Und das ist eigentlich auch das, was wir eigentlich den Leuten vermitteln wollen. Und das sind auch Zielgruppen dann. Oder auch Leute, die sagen, hey, ja, ich würde gerne Fisch essen, aber ich kann es irgendwie nicht mehr ganz mit mir vereinbaren. Und dort sagen wir, schau, es gibt eine Lösung. Und wir sagen nicht, es gibt nur noch den Fisch, sondern wir sagen, hey, wenn du Fisch isst, dann mach es bewusst. Und das sind vor allem auch die Zielgruppen, die wir ansprechen. Und ich glaube, das ist vor allem auch unsere Generation, wo junge Erwachsene, die gerne Geld ausgeben für Essen, für Qualität, aber wollen wissen, was es ist. Aber natürlich auch alle, die noch drüber sind, oder sagen, ja, das merken wir auch irgendwie bei den ältere Generationen, die auch sagen, hey, ja, es ist zwar eure Generation, die das weiterführt, aber auch sie wollen ihren Beitrag dazu leisten. Und da haben wir auch gemerkt, eben, wenn du gerade sagst, was ist die Strategie, am besten und ich glaube am nachhaltigsten ist, wenn wir zu den Leuten reden können. Also das merken wir an Events oder wenn wir irgendwo unseren Lachs präsentieren können. Dort hast du eine viel höhere Aufmerksamkeitsspanne. Und dann merkst du auch, wenn wir natürlich über unseren Lachs reden können und was unsere Inspiration ist und unsere Motivation, dann lassen die Leute dazu. Und von dem profitieren wir eigentlich am meisten. Weil, wie der Janik vorher gesagt hat, mit Instagram, ja, bekommst du einen höheren Reach, aber es ist eigentlich fast mehr Unterhaltung. Es ist extrem schwierig, dort die Leute zu catchen, dass sie nachher sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Und vielleicht muss man dort dann eher so etwas Attraktives und irgendwie machen, wo die Leute denken, oh, hey, das ist noch cool gemacht. Aber nachher das Wichtigste ist eigentlich, dass sie auch wirklich auf die Webpage gehen oder wenn wir sagen, hey, wir haben dort ein Event und du kannst unseren Lachs probieren, weil das ist ja am Schluss das Wichtigste, dass sie ihn probieren und sagen, hey, der ist wirklich, wirklich gut, ich will mehr von dem kaufen, dass wir ja, den Leuten vor Ort können zeigen, was es heisst, Rennlachs zu essen.
Ich glaube, es hat uns am meisten Spass gemacht. Also wir haben einmal an einem Weihnachtsmarkt einen Deko verkaufen. Das ist wirklich gemerkt, die Leute interessieren sich. Sie verstehen es, wenn du ihnen erzählst, was ist nachhaltig. Wieso ist der Fisch qualitativ gleich, aber so gut oder sogar besser. Das hat glaube ich, ja, das hat recht Spass gemacht.
Da glaube ich. Die Interaktion mit den Leuten halt auch schlussendlich. Und ich glaube, das habe ich jetzt auch im Podcast gemerkt. Die Leute, die im Podcast inne waren, sind, die haben eine ganz andere Bindung zu den Zuhörern bzw. Zuhörer zum Produkt bekommen, weil sie gewusst haben, wer dahinter steckt. Ich habe auch einen Kollegen, der hat Socken gemacht, Dilly Socks, und das sind jetzt nicht mega günstige Socken und so, aber durch das, dass er im Podcast war, hat er durchaus die ein oder andere Bestellung bekommen, weil die Leute einfach gesagt haben, hey, coole Leute, die dahinter stecken, das wollen wir unterstützen. Und ich kann mir vorstellen, bei euch jetzt am Anfang ist das schon auch mega wichtig, weil ihr sind ja mega sympathisch, empathische Leute und so, dass man einfach so den Draht auch hat, oder?
Ja, absolut. Also das ist wirklich so, ich meine, wir haben am Anfang gemerkt, ja, die ersten Bestellungen kommen natürlich aus dem Kreis. Mhm, die ersten Bestellungen kommen zu Freunden, Familie, dann erzählst du es mal im Büro. Wirst vielleicht ein komisch angeschaut, dass du nachher dran etwas machst. Aber die finden es dann cool und sagen, ah ja, voll, ich will das unterstützen. Und ja, das ist ein bisschen ein Ziel von uns. Wenn du Lachs bestellst von uns, dann wollen wir auch persönlich etwas mitgeben. Wir haben so eine lustige Karte designt, wo wir alle unsere Köpfe drauf haben. Mhm. Und das gibt mega persönliches Feedback. Wir haben schon viel so eine Resonanz bekommen, wo gesagt hat, hey, das ist mega schön, ihr seid eigentlich so visuell drauf mit der Lieferung und unterschreiben dann auch persönlich. Wir schreiben immer etwas drauf. Und das ist auch sehr wichtig. Und das gibt mega, mega, wie soll ich sagen, die Resonanz, wo gut ist.
Cool. Jetzt haben wir schon mega viel über Qualität geredet. Auch Preis haben wir schon ein bisschen angetönt und so. Könnt ihr uns mal so ein bisschen mitnehmen, was vielleicht so 100 Gramm jetzt normal kostet im Laden und was jetzt 100 Gramm Lachs, je nachdem, wie er zubereitet ist, kostet. Dass man sich so ein Bild machen kann.
Klar, also wir haben auf der Homepage haben wir das auch aufgeführt. Im Laden bekommst du eigentlich einen Lachs, kommt auf die Herkunft drauf an, aber zwischen 8 bis 9 Franken bekommst du eigentlich einen Lachs, einen geräucherten Lachs für 100 Gramm. Mhm. Es gibt natürlich auch im Laden, kommt auf den Laden drauf an, im Globus kannst du auch mal mehr zahlen dafür, das ist klar. Aber du kommst auf ein maximales Ding von 10 bis 11 Franken. Bei mir sind wir sind bei unserem teuersten Produkt, wo wir auch ein teures Produkt verwenden, sind wir bei 12,50 im Direktverkauf, wo wir anbieten auf der Homepage, weil natürlich auch ein bisschen mehr Aufwand dahinter ist, sind wir bei 13 Franken plus minus. Aber es kommt natürlich auch mega darauf an, wie gross das Stück ist, weil ein Kilo ist pro 100 Gramm mal günstiger, als wenn du nochmal ein, zwei Arbeitsschritte machen musst, wenn du in kleinere Tranchen tust.
Mhm. Ihr dünnt ja eben den Lachs ja veredeln. Du hast jetzt vorhin gesagt, die teuerste Variante ist so teuer. Erzählt uns jetzt mal schnell so ein bisschen den ganzen Prozess, wenn jetzt der Fisch importiert wird, was passiert alles mit dem Fisch, bis er schlussendlich beim Endkunden ist oder beim Verbraucher?
Ja, wir importieren aus Dänemark. Ja. Der kommt auf dem Landweg in die Schweiz vom Importeur. Dann geht er zu unserem Räucherer in Weinfelden. Der räuchert das. Mhm. Also Kalträuchern, das ist bei 27 Grad mit einem einheimischen Holz. Wir sind es auch schon anschauen, wir haben da schon ein bisschen mitgewirkt. Das ist recht lustig. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt, glaube ich. Aber das ist recht cool gewesen, um das mal zu sehen. Mhm. Dann räuchert es 12 Stunden. Nach 12 Stunden tut es veredeln. Mit den verschiedenen Produkten, die wir haben. Also wir arbeiten mit einem zusammen, der Blüten macht in der Schweiz, im Buschlaf. Die tun wir dann drauf, dass es halt den Augenschein ein bisschen schöner kommt. Wir haben einen, der veredelt mit Safran. Und das tut er dann auf den geräucherten Lachs drauf. Ja. Tut es vakuumieren, tut es schockgefrieren, das heisst bei minus 40 Grad. Und wir fahren dann, je nachdem wer Zeit hat, fahrt raus zum Räucherer, holen es ab, tun es zu uns in den Keller. Also dort, wo Janik und ich zusammen wohnen, dann sind Keller, wieder in den Gefrierer rein. Und dann, ja, dann kommt die Bestellung rein und dann schreibt man, wer hat Zeit, um nach dem Arbeiten noch den Tag einpacken und auf die Post bringen.
Das ist mega gut. Voll geil, also das selber alles machen. Und so. Mega cool. mega gut.
Also das war nicht das Ziel gewesen eigentlich, wenn das noch davon hängt. Das ist noch eine lustige Story. Wir wollten eigentlich alles auslagern. Wir wollten sagen, also komm, mit unserem Räucher kannst du nicht ein Päckchen noch machen, weil wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen können. Wir wissen nicht, wie viel Zeit das wir haben. Und dann hat er aber gesagt, ja, schau, also ich muss euch so und so viel verrechnen für das Paket. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das macht keinen Sinn mehr für uns. Was machen wir? Und das ist ein bisschen, glaube ich, lustige zwei Tage gewesen, bis wir gesagt haben, also gut, dann gehen wir halt mit dem Fuß drüber, holen den grössten Gefrierschrank, den wir haben. Und haben dann mit dem Wägeli nachher durch Wiedeke durchgeschoben, bis er im Kader unten war. Der Abi hat noch seine Anzugshose fast geschlossen. Und ja, das war lustig.
Gut.
Aber das Coole ist eigentlich wirklich daran, am Anfang hat es wirklich nach einem riesen Aufwand ausgesehen. Und wir haben dann gesagt, hey, wenn das ein gewisses Volumen bekommt, dann können wir es nicht mehr selber stemmen. Aber so wie es bis jetzt gelaufen ist, ist es super gewesen, weil du bekommst wirklich einen mega anderen Bezug zum Produkt. Mhm. Und wir wissen genau, okay, das Paket geht zu dieser Person, dort und dort hin. Und ja, das ist sicher mal, wenn es dann grösser wird, auch für uns, toll zu sagen, so, hey, wirklich am Anfang haben wir eigentlich praktisch alles selber gemacht, noch selber eingepackt, Karten geschrieben, wo wir nachher dann in unsere Pakete reinlegen. Und ja, bis jetzt hat es eigentlich wirklich sehr gut geklappt. Obwohl es am Anfang wirklich so ein bisschen, man denkt, ja, ich weiß nicht, ob das dann effektiv so umgesetzt werden, aber eigentlich auch alles so mit wie nach dem neuen Jahr. Ist ja gut gegangen.
Wir liefern das direkt aus, das ist auch noch etwas Cooles. Also das wird mega wertgeschätzt. Wir haben am Anfang gedacht, wir verschicken alles und haben gemerkt, es ist eigentlich noch cool, wenn wir den Leuten das selber persönlich vorbeibringen. Und jetzt im Kreis 1 bis 5, glaube ich, bringen wir eigentlich alles persönlich vorbei. Und das ist mega, also schön, dass wir Kunden können vorbeibringen und dann kannst du halt eben nochmal die persönliche
Bindung aufbauen.
Genau, ja.
Und plus wir sparen jetzt, wenn wir nicht einfach die unnötigen Verpackungsmaterialien mitschicken. Dort vielleicht noch zum Beifügen schauen wir natürlich auch, dass alles recycelbar ist. Mhm. Aber wir haben da trotzdem, wir haben eine Kartonbox, wir haben ein bisschen Füllmaterial. Und so, wenn wir es lokal persönlich zustellen, können wir den Lachs aus dem Gefrier nehmen, in einer unserer Taschen tun und so übermitteln, ohne dass wir noch all das Zeug rein tun und auch der Kunde muss nachher das nicht entsorgen. Also ist natürlich für ihn viel angenehmer und macht auch für uns mehr Sinn.
Das kann ich mir vorstellen, ihr investiert ja mega viel Zeit, investieren, wenn ihr es noch persönlich ausliefern könnt etc. Gibt es auch mal Phasen, vielleicht vereinzelt bei euch, wo ihr irgendwie mal so denkt, hey Scheiße, der ganze Aufwand und so, für was machen wir das überhaupt? Also es gibt ja bei allen Unternehmern und Unternehmerinnen, um da politisch korrekt zu bleiben, gibt es ja immer so ein bisschen die Down-Phase, eine Phase, wo man vielleicht nicht so genau weiss, wie es weitergeht oder vielleicht stockt es mal ein bisschen und so weiter und so fort. Wie ist das bei euch so? Und was ist das, was euch vielleicht dann entsprechend wieder motiviert?
Also für das, dass wir ja wirklich Ende November die erste Lachs verkauft, dann ist natürlich am Anfang das Zeug recht gut gelaufen auch, weil wir haben viele Freunde und Familie gehabt, die es unterstützt haben. Das war eine hervorragende Zeit gewesen, gerade wegen Weihnachten, wo das natürlich super gepasst hat, oder Leute das auch verschenkt haben, dann auch noch mit dem Neujahr. Und da sind wir wirklich gewesen, auch recht am Anschlag, wo wir all das Zeug verpackt haben und auch verteilt haben. Und natürlich dann im Januar ist entsprechend dann ein bisschen das Januarloch. Und was wir uns jetzt im Moment vor allem fragen, ist so, wie können wir unser Geschäftsmodell nachhaltig aufbauen? Und das ist eigentlich vor allem das, was wir jetzt die letzten 2,5 Monate daran geschafft haben. Und dort schauen wir jetzt wirklich so ein bisschen, okay, wir können nicht nur jedes Mal private schreiben und denken, dort verkauft man ein Kilo und dort verkauft man ein Kilo. Und haben uns wirklich jenste Sachen überlegt, wie wir Leute für uns gewinnen können, wo auch vielleicht wieder einkaufen oder eben über andere Kanäle. Und genau wegen dem haben wir zum Beispiel den Fokus jetzt auf eine Partnerschaft gelegt, wo wir haben können eingehen. Und dort müssen wir jetzt aber auch schauen, okay, wie läuft das genau, wie viel Lachs wird gebraucht. Haben die auch Inputs, haben sie Ideen, wie stellen sie sich das Zusammenarbeiten vor? Und auch dort eben sind wir jetzt einfach mal schauen, okay, wie können wir mit unseren Produkten den Kreis außerhalb von unserem bekannten für unseren bekannten Kreis erreichen. Wie erfahren die Leute über Rennlachs? Und die Strategie sind wir eigentlich jetzt auch am Aufbauen. Sei das mit Social Media, sei das einfach mit dass wir die Leute davon erzählen oder eigentlich auch darauf hoffen, dass andere Leute von anderen erzählen, die uns nicht kennen. Und dort sind wir jetzt wirklich inste Ideen am Umsetzen, am Überlegen, wie wir das können realisieren. Ja.
Aber die Phase gibt es in dem Fall auch bei euch, wo ihr dann mal so ein bisschen vielleicht auch mal übertrieben gesagt Motivationsschwierigkeiten habt oder eben einfach mal so ein bisschen an einem Punkt sind, wo ihr jetzt vielleicht eben nicht gerade die Eingebung habt oder so, wie es weiter soll gehen.
Ja, also ich glaube, Januar ist so ein bisschen unser Loch gewesen. Mhm. Weil Dezember ist hervorragend gelaufen. Mhm. Angefangen, alle haben gesagt, wow, mega cool, guter Lachs. Und dann Januar haben natürlich weniger bestellt. Mhm. Und dann ist auch so ein bisschen die Motivation gesunken. Mhm. Und ich habe gemerkt, es kommen gar nicht so viele Bestellungen rein. Hast du wieder das Handy vorgenommen? Doch keine neue Bestellung. Immer noch nicht. Hm. Dort ist schon gesunken, definitiv. Ich glaube, bei allen, auch weil wir vorher viel Stress hatten. Mhm. Wegen dem. Und dort ist es ein bisschen zusammengeht. Was aber das Coole ist, und ich glaube, was die Motivation wieder bringt, sind Erfolge. Mhm. So kleine Erfolgsstories. Und wir haben, sagen wir jetzt mal zum Beispiel das Reel, das wieder durch die Decke geht. Mhm. Das gibt Motivation. Oder eine Partnerschaft, wo du irgendwie Wochen am Hin- und Herschreiben bist, bis du das hast und dann hast du den Vertrag unterschrieben und dann weißt du, cool, wieder etwas geschafft. Und ich glaube, das sind so kleine Steps, die dann dich wieder aus dem, so aus dem Januarloch rausgeholt haben, sage ich mal.
Ach, ich glaube, das ist ganz normal, eigentlich, dass es die Phase gibt. Und bei euch ist ja das Gute ja auch, dass ihr zu Vierte sind. Ja. Also weißt du, wenn man einen Durchhänger hat oder so. Von dem her gesehen. Voll. Aber das kommt auf jeden Fall sehr gut. Also nicht, dass das jetzt falsch überkommen ist oder so. Aber ich glaube, ihr habt da ein mega Projekt. Und ich glaube auch, dass man mit so Sachen mega wachsen kann. Also ich nehme an, ihr habt ja für euch jetzt persönlich schon mega viel können lernen. Nur schon durch die letzten paar Monate, oder?
Mega. Also das... Ich habe zum Beispiel nebendran einen Master in Corporate Finance gemacht und ich habe gemerkt, hey, ich habe viel mehr gelernt eigentlich mit meiner eigenen Firma aufbauen. Ja. Und sonst, wir arbeiten alle 100% nebendran und ich glaube, ich lerne fast mehr mit dem eigenen Projekt, als ich irgendwie in einem Studium gelernt habe oder jetzt sonst auch im Corporate Finance Bereich arbeiten. Ich lerne mega, mega viel.
Und auch freundschaftlich. Eben, es ist so, gerade Janik hat letztes Mal gesagt, so, hey, eigentlich dürften wir einmal zurückdenken und schauen, was wir eigentlich schon auf die Beine gestellt haben. Und klar, wir denken eigentlich immer voraus und sagen, hey, was ist das Nächste? Und das Coole ist auch immer dran, wenn wir uns austauschen, dass wieder einer mit einer neuen Idee kommt. Aber das ist mir eigentlich gerade letztes Mal wieder so aufgefallen, dass wir vielleicht einmal sagen, hey, schauen mal zurück und die letzten 2,5 Monate sind mega lehrig gewesen für uns. Wir haben so viel darüber gelernt, wie man eigentlich ein kleines Geschäft, wie gesagt, im Endeffekt verkauft man 3 Produkte über eine Internetseite und man denkt, ja, machst du das Päckchen und verschickst es. Mhm. Aber es gibt so viele Aspekte, die reinspielen. Und dass man auch mal zurück sagen kann und einen anderen auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ist cool, was wir auf die Beine gestellt haben. Vor allem, wenn Leute zurückmelden, euch das Produkt ist toll, wirklich, es ist fein, ich will es wieder bestellen. Und ich glaube, das ist das, wo wir dann rausziehen dürfen. Oder auch vielleicht mal dürfen sagen, hey,
absolut.
Das ist der Grund, warum wir es machen. Mhm.
Was ist so in dem ganzen Prozess das gewesen, wo ihr am meisten Mühe gehabt habt, in Anführungszeichen? Oder wo ihr sagt, hey, das haben wir ein bisschen unterschätzt gehabt?
Ich glaube persönlich, ich habe am meisten unterschätzt, was Logistik, Logistik dahinter bedeutet. Mhm. Weil wir haben gesagt, okay, gut, wir wollen ein Stück Lachs verkaufen. Gut, dann haben wir das hergebracht und dann haben wir das Produkt gehabt. Aber schlussendlich muss noch so viel anderes im Hintergrund gemacht werden mit dem Importeur, mit der Verpackung, mit dem Gefrierer im Keller, mit der Post, dort zusammenarbeiten. Ich glaube, einfach so ein bisschen, das alles hindurch, wo du halt einfach nicht siehst. Du hast vorher gesagt, der Janik hat vorher gesagt, das, ja, einfach ein bisschen Lachs verschicken über eine Homepage. Und es gibt so viele Tasks, wo du einfach hindurch nicht siehst, was alles dahinter steckt, Abklärungen, Zusammenarbeiten und so weiter und so fort.
Ja, wenn ich dort noch vielleicht kann anfügen, was mich recht überrascht hat, oder man hat das Gefühl, man fährt mal von Lachs verkaufen, die Leute sind begeistert und dass das einfach ein Selbstläufer wird. Dass du dann einfach das Gefühl hast, hey, jetzt kommen wirklich nur noch Bestellungen rein und uns fliegt wahrscheinlich alles um die Ohren. Aber klar, am Anfang ist das so ein bisschen so gewesen, aber viele Leute haben probiert, aber du musst konstant dranbleiben, dass du wieder irgendwie den Leuten das vor den Augen kannst führen. Hey, es gibt Rennlachs, hey, vielleicht mal wieder bestellen, hey, hast du einen Brunch, hey, Ostern steht vor der Tür. Und du musst wirklich einfach immer dranbleiben, dass die Leute deine Marke vor Augen haben. Weil einfach auch, eben, wir haben so ein Überangebot und wie wir auch gesagt haben, so einen Informationsfluss heutzutage, der auf uns einprasselt. Und du musst einfach jeden Tag wieder dranbleiben und denken, hey, was könnte man heute machen, damit wir wieder neue Leute erreichen? Oder auch Leute, die es schon hatten, die es super gefunden haben, aber dass die dann wieder bestellen würden. Und das ist wirklich ein mega Aufwand.
Ja, ich glaube, das ist mega. Eben, du hast vorhin gesagt, Goldfisch, oder? Oder ich habe Goldfisch gesagt, aber du hast es erklärt. Ich glaube, es ist mega wichtig, auch eben, wenn man auch happy ist mit einem Produkt oder so, aber dass man wie gereminded wird und den Denkanstoss wieder bekommt. Oder? Krass. Ich habe mega Respekt, was ihr da macht. Mega cool. Geile Sache. Ich glaube, das kommt sehr, sehr gut. Bin ich sehr, sehr optimistisch. Jetzt für die, die gerne mal euch so ein bisschen abchecken wollen, auf Social Media, Homepage etc., wo finden wir euch?
Auf Social Media unter Renlax. Renlax Official. Genau, Renlax ist nämlich schon geklaut. Der Brander. Darum Renlax Official und natürlich unter renlax.ch findest du uns auch. Und da kannst du auch recht viel über uns lesen, warum wir unser Produkt so gut finden und auch über uns als Person ein bisschen mehr. Mhm.
Cool. Jetzt, wie gesagt, am Anfang habe ich euch schon eine Frage gestellt vom letzten Gast. Jetzt gibt es genau das Gleiche für euch. Ihr dürft im nächsten Gast, ich weiß zwar noch nicht genau, wer es wird sein, aber es gibt zwei, drei Varianten, aber es spielt echt keine Rolle. Dürft ihr dann noch eine Frage mitgeben, die ihr einfach grundsätzlich sagt, das würde uns interessieren?
Ich habe die letzte Frage schon recht gut gefunden, muss ich sagen. Was gibst du der nächsten Generation mit? Darum habe ich gerade eine Blockade.
Ich muss mich nachhaltig vielleicht.
Wie viel mehr bist du bereit, für ein nachhaltiges Produkt zu zahlen?
Mega geile Frage. Und wenn du es beantworten musst, was würdest du sagen?
Ja, ich bin bereit, dafür zu zahlen. Jetzt in eine Nummer reinzufassen, ist das noch schwierig. Aber ich glaube, ich probiere es. Wenn ich jetzt einen Lachs sehe in der Migros für 10 Franken und ich weiss, der für 16 Franken ist aber wirklich nachhaltig und ich esse dafür ein bisschen weniger. Ich glaube, ich bin wirklich für so 100 Gramm bin ich 5 bis 10 Franken bin ich bereit zu zahlen. Aber ich glaube auch vor allem aus dem Grund, weil ich mich viel damit beschäftigt habe.
Aber ich glaube, allgemein jetzt bei so Sachen ist es so wichtig, dass man ein gewisses Vertrauen hat gegenüber dem Konsument. Weil, also sind wir ehrlich, auf dieser Welt bist du stetig verarscht. Also weißt du, was ich meine? Und da ist es mega, mega wichtig, ich glaube, dass man einfach das Vertrauen von den Leuten gewinnen kann.
Ja. Ja, vielleicht ist das eine gute Frage auch. Oder eine zweite Frage. Was ist eure Strategie, das Vertrauen aufzubauen, dass die Leute daran glauben, an was ihr möchtet. Und vielleicht, wenn es ein nachhaltiges Produkt ist, in deinem nächsten Podcast, was ist ihre Strategie oder wie können sie es erreichen, die Message rüberzubringen, dass der Konsument auch glaubt, dass das ein nachhaltigeres und durchdachteres Produkt ist.
Cool. Voll. Hey, ich danke euch mega. Die Stunde ist schon vorbei. Mega spannend gewesen. Mega
danke cool dir.
Gewesen. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spass gemacht. Wie immer gehören den Gästen jetzt in dem Fall die letzten Worte. Wenn ihr noch irgendetwas loswerden wollt oder so, time is yours. Und danke vielmals für eure Zeit. Mega Spass gemacht.
Danke dir vielmals. Ist wirklich eine coole Erfahrung. Da zu viert am Tisch hocken und so ein bisschen darüber zu philosophieren und darüber zu reden, was wir schon gemacht haben in den letzten paar Monaten.
Ja, merci mal für die Zeit. Und ich glaube auch, das ist für uns das mega Learning, auch wieder Sachen reflektieren, wieso wir das machen und hinter was wir stehen und warum wir das Projekt weiter vorantreiben.
Ja, ich kann nicht mehr viel mehr dazufügen. Es war super cool, hier dabei zu sein. Ja, sind gespannt auf das Ergebnis von dem Podcast. Und ja.
Checkt unbedingt Homepage ab, Social Media Kanal und unterstützt uns.
Sehr gerne. Und eben bei Fragen auch info@renlax.ch, ein E-Mail oder sonst DM auf Instagram, sind wir auch jederzeit erreichbar. Und sind wir auch mega froh für Feedback, falls euch etwas fehlt, falls ihr Fragen habt, falls etwas unklar ist, weil das ist eigentlich genau unser Ziel. Wir wollen transparent sein, aber es ist natürlich schwierig herauszufinden, was fehlt. Darum checkt es aus. Gebt Feedback und wir freuen uns, von euch zu hören.